Du bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich willkommen bei Bewusst Familie, dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Karrer. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt. Mama und Papa deines Kindes. Ja, und es ist so schön, dass du heute auch wieder mit am Start bist. In der letzten Folge von vor 2 Wochen haben wir ja schon mal einleitende Worte in das Thema emotionale Verfügbarkeit gefunden. Wir haben uns da vor allem auf den Faktor von dem Präsentsein fokussiert. Also wir haben darüber gesprochen, wie wichtig ist es, dass wir auch wirklich da sind, eben emotional verfügbar sind. Und das Ganze hat noch so viel mehrere Aspekte und darum wird es eben in dieser heutigen Episode gehen. In der letzten Episode haben wir auch darüber gesprochen, dass es einfach so wichtig ist, dass wir die kindlichen Signale verstehen und eben dann auch angemessen darauf eingehen. Und das ist eben ein wesentlicher Punkt, dass wir emotional verfügbar sind, damit wir eben diese Signale überhaupt einmal bemerken, richtig verarbeiten können sozusagen und dann eben auch darauf so eingehen, dass es schlussendlich unterm Strich für uns alle passt. Und wesentlich dafür, dass das Ganze funktioniert, ist eben unsere Haltung und vor allem auch unser Bild von Kindern. Das heißt, wie sehen wir Kinder? Wie gehen wir grundsätzlich mit ihnen um? Welches Bild haben wir von unseren Kindern und welche Denkweise steht da dahinter? Was glauben wir, dass unsere Kinder für Absichten haben und für Motive haben hinter all ihren Verhaltensweisen? Und das ist einfach so wichtig, dass wir dementsprechend einmal schauen, welchen Maßstab legen wir überhaupt an unseren Kindern und in weiterer Folge natürlich auch an uns selbst an. Und gerade diese richtige Haltung und auch dieses Verständnis darüber, wie unsere Kinder auch wirklich ticken, brauchen wir eben auch dafür, dass wir wirkliche, echte, authentische Empathie zeigen können. Da geht es dann nicht darum, dass wir halt irgendwie erlernt haben, wie wir einfühlsam auf unser Kind eingehen. Es geht darum, dass wir mit Kopf und Herz da sind. Nicht, dass wir irgendwelche auswendig gelernten Floskeln ohne irgendwie ein Gefühl dazu runterbeten. Dass wir unserem Kind sagen, ja, ich verstehe die, aber. Aber ja, wo man merkt, wir sagen das, ja, ich verstehe dich, ich verstehe dich, ich verstehe das. Einfach weil man das ja so sagen muss, weil wir müssen ja unsere Kinder verstehen, das ist ja wichtig. Nur es ist wichtig, dass auch das Herz da mit dabei ist. Und was da auch so oft passiert, ist, dass ja wir selbst zwar verstehen, was wir tun sollten, wir wissen auch mit unserem Verstand, was wir tun sollten. Nur häufig sind wir dann eben selbst getriggert. Und wir können da auch gar nicht feinfühlig sein, weil wir selbst einfach zutiefst verletzt sind, weil zum Beispiel unser inneres Kind ganz laut zu schreien anfängt und wir uns ja eigentlich einmal da um uns selbst kümmern müssten. Das heißt, da sind auch da wieder mehrere Dinge wichtig, dass wir wirklich echte Empathie zeigen können. Und ein wesentlicher Punkt, der im Umgang mit unseren Kindern so wichtig ist es, dass wir uns darauf ja erinnern, immer wieder keine doppelten Botschaften zu verwenden. Dass wir versuchen, auch wirklich zwischen dem, was wir tatsächlich sagen und dem, was wir meinen, keine Unterschiede drinnen haben. Dass wir auch keine Widersprüche haben zwischen dem, was sagen wir und wie gestikulieren wir dabei, wie schauen wir dabei? Es geht doch auch darum, dass wir auf allen Ebenen wirklich eine klare Kommunikation haben. Dann können wir auch wirklich echt empathisch sein. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, wie wir eben über unsere eigene Stimmung, über unsere eigene Gefühlswelt da dann diese echte Empathie verlieren. Wenn wir zum Beispiel jetzt rausgehen wollen und echt schon lang darauf warten und unserem Kind da die Zeit geben, sich selbst anziehen zu können, weil es möchte gerade selbst anziehen und eigentlich wollen wir nur mehr raus und ja, dann fangen wir vielleicht an zu sagen, ja, na sicher, zieh da deine Schuhe jetzt selbst an und ja, na ganz logisch, sicher, deine Jacke wirst du jetzt auch noch selber zumachen. Und wir sagen das so richtig, dass man spürt, wir sitzen schon auf Nägeln, wir fangen an mit dem Fuß zu wippen, wir stressen unser Kind mit unseren Blicken schon, bewusst oder auch unbewusst, weil wir einerseits sagen unserem Kind, ja na mach nur, mach selbst, und andererseits aber selbst in uns eine riesengroße Ungeduld spüren. Und mit einem weiteren Gefühl, kennst du das vielleicht auch selbst, wenn du ja schon etwas ärgerlicher bist, dann mit so ganz zorniger Stimme rausbrüllst fast schon dieses, ja, na passt schon, kann ja mal passieren, dann wische ich halt da hinter dir her. Und du weißt ganz genau, okay, du bist jetzt zornig und vermittelst deinem Kind aber über deine Worte, ja, na, es kann mal passieren. Nur der Zorn, der Ärger ist nicht wegzuleugnen. Und da ein anderes Beispiel, so dieses klassische, ich bin ja gar nicht wütend, brüllen. Wo ist da das Kongruente zwischen dem, was du sagst und zwischen deinem Gefühl, deiner Mimik, deiner Gestik? Ja, und auch weiter geht es noch mit anderen Gefühlslagen. So dieses Ängstlichsein, dass wir aus uns einfach eine Unsicherheit haben oder in uns besser gesagt eine Unsicherheit haben, die immer wieder hochkommt. Und wir wissen eigentlich, wir wollen die loslassen. Wir wollen für unsere Kinder sicher sein. Wir wollen auch unseren Kindern zeigen, dass sie Dinge selbst entscheiden können. Und trotzdem kommt immer wieder in uns die Angst hoch, dass irgendwas passieren könnte. Dann entstehen da so Dialoge darüber, Majo, ist da eh nicht kalt ohne dem Unterleiberl? Na, wenn er warm ist, du musst es ja eh nicht anziehen. Aber na, nicht, dass er dann gar kalt ist. Weißt du was, dann hol ich zumindest noch einen Schal. Und wir sind die ganze Zeit in dieser ängstlichen Stimmung und können unseren Kindern gar nicht das wirklich vermitteln, was wir ihnen sagen wollen. Und ein Paradebeispiel an so doppelten Botschaften ist auch das, wenn wir gerade zutiefst traurig sind und wenn uns gerade ja was Sorgen bereitet, wenn uns was Trauer macht, dann sind wir vielleicht gerade einfach auch am Weinen. Wir sitzen da, sind auch verzweifelt und das Kind kommt rein, schaut sich um, wir merken, das Kind kommt rein, wischen die Tränen weg, schnaufen einmal tief durch und vermitteln dem Kind, na, es ist alles gut, passt schon, mir geht's gut, es ist alles in Ordnung. Und das Kind spürt aber, da ist irgendwas. Das Kind sieht vielleicht auch noch deine Tränen in den Augen und denkt sie, ja, aber sagen tut die Mama, der Papa, es ist alles in Ordnung. Dann, ja, muss meine Wahrnehmung wohl falsch sein. Also auch das ist so wichtig, dass wir uns da darauf ja fokussieren, auch diese doppelten Botschaften so gut es geht zu vermeiden. Und damit wir das können, ist einfach auch eine Klarheit wichtig, dass wir uns klar sind über uns selbst, dass wir einmal überhaupt unsere eigene Stimmung fassen können, dass wir auch überhaupt uns einmal überlegen, was wollen wir denn jetzt überhaupt selbst? Und es braucht auch die Klarheit über das Kind. Was braucht mein Kind gerade? Was will mir mein Kind zu verstehen geben mit seinem Verhalten oder was auch immer? Und dazu kommen wir wieder an den Anfang von heute, ist es wichtig zu schauen, mit welchem Blick schauen wir auf unsere Kinder? Haben wir da auch den Blick auf dem Kind und auf seine Bedürfnisse? Und da dürfen wir uns dann fragen, ob unsere Kinder auch die Räume, die sie zur Bedürfniserfüllung brauchen, von uns bekommen. Und da geht's ganz oft auch um gegensätzliche Bedürfnisse. Da geht's um die Bedürfnisse von Bindung und Freiheit, um die von Selbstbestimmung und Orientierung. Und umso verfügbarer, umso präsenter wir da sind, umso besser wir den Blick auf uns alle haben, umso besser können wir vermutlich auch den Raum für all diese Bedürfniserfüllungen zur Verfügung stellen. Und da ist es einfach wichtig, ein Aspekt der emotionalen Verfügbarkeit ist einfach der, dass wir auf den Wechsel zwischen Aktion und Ruhe, den unsere Kinder automatisch immer wieder haben, auch feinfühlig eingehen. Dass wir merken, wann braucht unser Kind jetzt was? Und anders gesprochen auch, welches System ist in unserem Kind gerade aktiv? Ist es das Bindungsverhaltenssystem oder das Explorationsverhaltenssystem? Möchte mein Kind gerade zu mir? Braucht es mich? Braucht es Schutz, Sicherheit, Geborgenheit? Oder braucht es das, dass es nach außen gehen darf, dass wir loslassen, dass es auch richtig spürt? Ja, ich passe von der Ferne auf dich auf. Und du kannst die Welt entdecken. Und deshalb ist bei all dem, was wir auch in der letzten Episode gesprochen haben, mit dem Präsentsein, mit dem wirklich Dasein, auch so wichtig, dass wir erkennen, wann wir anfangen, unser Kind zu erdrücken. Wann wir anfangen, unser Kind einzuengen. Dass wir eben diese ganzen Räume, die unser Kind für seine Bedürfniserfüllung braucht, nicht geben können. Da ist dann der Punkt, wann fallen wir in die Überbehütung? Wann haben wir das Gefühl, dass wir ja in eine übertriebene Fürsorge reinfallen? Und ganz oft steckt hinter diesen Dingen ebenso unsere eigene Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Und das ist auch was, was ich vorhin gemeint habe mit dem, ja, unser Verstand sagt das eine und das Herz das andere. Wir sind in dem Moment vielleicht auch einfach getriggert. Wir trauen uns gar nicht irgendwie die Kontrolle ein klein wenig loszulassen, weil uns ja was passieren könnte. Und gerade dieses, ich muss alles kontrollieren, führt auch häufig zu einem direktiven Ansatz. Das heißt, dass wir in der Beziehung zu unserem Kind so in der Position sind vom Kommandieren, vom Kontrollieren und vom Korrigieren. Dass wir für uns selbst auch das Gefühl haben, ja, ich muss alles irgendwie selber bestimmen und auch oft das Gefühl haben, und ich muss auch ganz genau sagen, was wie passiert, weil sonst klappt's nicht. Ohne mich würde sich die Welt nicht mehr weiterdrehen. Und nur so, wie ich es mir vorstelle, so ist es richtig. Und dann sind wir in dem Punkt drinnen, dass wir auch von allen anderen erwarten, dass sie es ganz genau so tun. Und wenn wir dann auch Vorschläge machen an unserem Kind, wenn wir ja Dinge von unserem Kind erwarten und haben wollen, dass es gewisse Dinge tut, ist ja die Frage, machen wir immer wieder dieselben Vorschläge? Gehen wir immer wieder dieselben Ideen durch, dieselben Lösungsansätze? Wiederholen wir 10-mal dieselbe Bitte, vielleicht natürlich mit ein paar anderen Wörtern, aber grundsätzlich bleiben wir immer in dem selben Muster drinnen? Wenn es nämlich so ist, dann darf ich dir da einen weiteren Aspekt der emotionalen Verfügbarkeit vorstellen. Und zwar, emotional verfügbar ist es auch, wenn wir eben keine ständigen Wiederholungen von erfolglosen Vorschlägen machen. Weil wir dann eben so verfügbar sind, dass wir merken, okay, der Vorschlag ist erfolglos, da braucht es jetzt was anderes. Und da auch, wenn was beim ersten Mal nicht klappt, ja, dann ist es in Ordnung, dann probier's noch ein zweites Mal, weil natürlich kann sein, dass dir das Kind echt gar nicht gehört hat und gar nicht verstanden hat, was du willst. Aber allerspätestens beim dritten Mal darfst du wirklich einfach andere Wege gehen. Und das eben nicht, weil dein Kind dich ärgern will und das einfach genau dir das Fleiß jetzt dann nicht so machen will. Sondern du darfst da neue Wege gehen. Einfach, weil du selbst noch nicht auf der richtigen Spur bist, welches Bedürfnis da gerade wichtig ist und erfüllt werden will. Oder weil du auch noch gar nicht wirklich empathisch auf dein Kind eingegangen bist. Wenn wir das Beispiel hernehmen, so ein Klassiker, dass Kinder sich um ein Spielzeug streiten. dann ja schrillen in uns meistens die Alarmsignale, weil, oh mein Gott, die Kinder streiten, wir müssen da sofort eingreifen und helfen. Und dann ja gehen wir auf unser Kind zu und sagen natürlich, ja, das andere Kind hat es halt zuerst gehabt, jetzt nimm halt einfach ein anderes und lass das jetzt halt dem anderen und gib jetzt halt nach. Und das andere da, das, die andere Schaufel ist ja auch schön, komm, nimm die jetzt da. Und wir sind immer in demselben Modus drinnen. Wir machen immer wieder dieselben Vorschläge. Und unser Kind möchte in dem Moment nicht teilen. Aber nicht, weil es uns ärgern will, sondern weil unser Kind sich auch noch überhaupt nicht gesehen und verstanden gefühlt vorkommt. Weil wo bleibt in dem Ganzen die Einfühlung und die Verbindung? Wo bleibt es zu schauen, okay, aus welchem Grund möchten jetzt beide Kinder dasselbe und wie können wir gemeinsam Lösung finden? Und da reicht oft schon, das zu vermitteln, dass die Kinder beide gesehen werden in ihrem Wunsch, dieses eine Spielzeug zu haben. Und gerade auch zur Kooperation, hör sehr gern in die Folge 1 von mir rein. Das kannst du denn nicht einmal das tun, was ich von dir will, zum Thema Kooperation, Freiwilligkeit und Bereitschaft. Und noch ein Beispiel habe ich für dich mitgebracht. Oder ein Beispiel, das zeigt, wie du vielleicht immer wieder dieselben Vorschläge machst. Wenn dein Kind dich herhaut, wenn ein Kind dir ja herhaut, ins Gesicht fasst, wie auch immer, und du wiederholst immer wieder, stopp, wir hauen uns nicht, hör auf, ich mag das nicht, stopp jetzt, du weißt es, ich habe das schon 1000 Mal gesagt, dann ist es in der Regel auch oft so, dass das Kind die Regel schon ganz klar verstanden hat, dass das Kind schon weiß, dass es dich nicht hauen soll. Nur irgendwas steckt halt trotzdem dahinter, warum es das macht. Weil auch da, wenn wir das Verständnis für unsere Kinder haben, dass kindliches Verhalten auch immer Sinn hat, dann machen wir den Raum auf, um dahinter zu blicken, um zu schauen, was braucht das Kind wirklich. Um zu schauen, ob unser Kind vielleicht auch einfach Unterstützung braucht in der Umsetzung. Und nur wenn wir eben wirklich emotional verfügbar sind, dann können wir darauf eingehen. Weil dann sind wir empathisch und feinfühlig. Und dann sehen wir, dass unser Kind in einer Not ist. Und dann versuchen wir, verschiedene Hilfsangebote zu finden. Und wir bleiben nicht auf starren Lösungen aus unserem Erwachsenendenken hängen. Und wir haben ganz vorher darüber gesprochen, dass es darum geht, auch Raum zu geben für widersprüchliche Bedürfnisse. Dass es auch darum geht, präsent zu sein, aber oft auch darum geht, nicht präsent zu sein im Sinne von nicht immer am Kind kleben. Weil das heißt auch, dass wir erkennen, wann wir jetzt gerade nicht gebraucht werden. Emotional verfügbar sind wir nicht nur, wenn wir direkt unmittelbar an unserem Kind nebendran sitzen und ihm bei jedem Handgriff über den Finger schauen. Emotional verfügbar sind wir auch dann, wenn wir eben erkennen, dass unser Kind gerade voll in seinem Flow ist, wenn das Kind in sich versunken einfach spielt, in seiner eigenen Welt drinnen ist, dann dürfen wir da auch loslassen und unser Kind in seinem Flow sein lassen. Unser Kind da einfach ja die Welt entdecken lassen und Erfahrungen machen lassen. Und da ist es so wichtig, dass wir auch da erkennen, wir sind emotional verfügbar, wenn wir da nicht unser Kind ständig unterbrechen. Unser Kind muss nicht ständig das Gefühl haben, wir spielen unmittelbar mit ihm, weil sonst sind wir eben nicht präsent. Wir sind trotzdem da. Das Kind weiß das. Sobald das Bindungsverhalten wieder aktiv wird, kann das Kind ja zu uns kommen. Weil wenn wir emotional verfügbar sind, merken wir das, dass der Übergang ist. Und solange aber unser Kind spielt und seine eigenen Ideen umsetzt, dürfen wir auch lernen, das nicht ständig dabei zu unterbrechen. Dass wir nicht ständig vielleicht auch von der Küche rüberrufen, ja, du hast schon so lange nichts getrunken, komm, bist nicht durstig, trink einmal was. Oder Zwischenruf mit, ah ja, schau, du hast jetzt da ja gar kein Leiberl an, ist dir nicht kalt, zieh dir noch was an. Sondern, dass wir unser Kind einfach auch einmal, ja, spielen lassen. Dass wir unser Kind auch gern einfach einmal von der Ferne aus beobachten. Wir können es auch für uns als Verschnaufpause nutzen, dass wir einfach unser Kind einmal in tiefster, verbundener Liebe beobachten und anschauen, wie es die Welt entdeckt. Und gerade bei solchen Momenten ist es auch unsere Aufgabe, zu schauen, wann wir dort dazwischen hacken, wenn wir eben zu Übergänge übergehen. Also von einem Raum zum anderen, wenn wir ja jetzt rausgehen wollen, wenn wir jetzt zum Zähneputzen gehen, wenn wir jetzt zum Essen gehen, wie auch immer, wenn eben ein Übergang ist, dann dürfen wir da auch einmal feinfühlig darauf eingehen, ist unser Kind jetzt gerade überhaupt dazu bereit, dass es uns hören kann? Oder steckt es noch mitten in seinen Gedanken fest? Und dann dürfen wir für uns abwägen. Ist es ganz, ganz dringend, das jetzt zu unterbrechen? Oder können wir einfach unserem Kind noch ein paar Momente in diesem Zustand schenken? Und weil wir ja jetzt auch schon da beim Spielen sind, einer der meiner Erfahrung nach am besten funktionierende Strategien, um die eigene emotionale Verfügbarkeit zu trainieren und auch grundsätzlich zu erhöhen, um einfach auch besser in der Verbindung mit deinem Kind zu sein, ist das kindgeleitete Spielen. Und gerade auch, wenn du merkst, es fällt dir schwer, präsent zu sein, oder wenn in dir so Gedanken hochkommen, ja, dein Kind bettelt einfach immer wieder um Aufmerksamkeit, dann nutz auch da das kindgeleitete Spiel für euch, um einfach die emotionale Verfügbarkeit zu stärken, um die einfach zu erhöhen. Und ich lade dich da wirklich dazu ein, dass du das einmal in euren Alltag einbindest. Einfach so 10 bis 15 Minuten, in denen du wirklich voll und ganz unter der Leitung von deinem Kind mitspielst. Ganz egal, wie unsinnig es ist, was dein Kind gerade macht, oder egal, ob Dinge vermeintlich falsch oder umständlich sind, wenn es Türme bauen will oder Puzzle zusammensteckt oder was auch immer, dann versuch einfach einmal dabei zu sein und mitzuspielen. Und ja, bei gefährlichen Dingen greifst du natürlich ein. Sicherheit und Schutz steht natürlich noch drüber. Aber bei all anderem, lass einmal dein Kind probieren. Auch wenn du weißt, ja, so funktioniert das nicht, die Puzzleteile passen einfach nicht zusammen. Lass dein Kind probieren und schau einfach einmal, was passiert und welche Erfahrungen ihr gemeinsam auch dadurch macht. Und da ist eben so die Frage, wie gut können wir auch da mal die Kontrolle loslassen? Und wir sind häufig so getrieben dadurch, dass wir unseren Kindern das Allerbeste ermöglichen wollen, dass wir sie fördern wollen. Und es ist so wichtig, dass wir aber trotzdem auch einmal, ja, die Klappe halten, dass wir nicht alles genau ansagen und erklären, dass wir einfach einmal unser Kind probieren lassen und dass wir nicht fortdauernd eingreifen und nicht die ganze Zeit unser Kind, ja, in Richtung, so ist es richtig, hinbringen. Und gerade in dem Kontext weiß man auch, dass gerade Bezugspersonen, die sich selbst so in der Rolle von einem Lehrer sehen, dass die dazu neigen, dem Kind einfach die Möglichkeit zu nehmen, eigene Erfahrungen zu machen. Und gerade diese Selbstwirksamkeit durch eigene Erfahrungen, die führt so stark zu einem Selbstwert. Und es ist so wichtig, dass unsere Kinder eigene Erfahrungen machen. Und deshalb gib ihnen auch die Chance dazu. Ja, und ein Aspekt, den wir eben heute auch immer wieder schon gehabt haben und wo ich noch näher drauf eingehen will, ist eben der des Wohlwollens, also eben der Haltung gegenüber dem Kind und einfach des Blickes, mit dem wir auf Kinder schauen. Emotional verfügbar sind wir nämlich auch dann, wenn wir unser Kind ernst nehmen. Und es hört sich jetzt einmal logisch an. Natürlich nehme ich mein Kind ernst. Nur wenn ich jetzt da auf Ironie und Sarkasmus zu sprechen kommen, dann ist die Frage, wie ernst nehmen wir da unsere Kinder? Und ja, ich schick's gleich vor, natürlich ist das nicht böse gemeint. Ich möchte trotzdem heute noch die Zeit dafür hernehmen, um euch das Thema kurz anzusprechen. Was ist denn eigentlich Ironie? Ironie bedeutet rein von Wortstamm her eben Verstellung und geheuchelte Unwissenheit. Und im Endeffekt ist es ja so, dass wir genau das Gegenteilige von was sagen, was tatsächlich gemeint ist. Oder eben zumindest irgendwas, das nicht genau der Wahrheit entspricht, sagen. Und ganz wichtig, Ironie verläuft da immer indirekt. Das heißt, das Gegenüber muss das, was wir gesagt haben, einmal entschlüsseln, um den Sinn dahinter zu verstehen. Es ist nicht offensichtlich. Und Vorsicht, komplizierter Satz. Das heißt, du weißt, dass dein Gegenüber weiß, dass du weißt, dass dein Gegenüber weiß, dass das jetzt nicht die Wahrheit ist. Und wie gesagt, es klingt jetzt sehr kompliziert, nur im Alltag fühlt es sich für uns ja nicht so an. Überlege mal, wo du immer auf Ironie zurückgreifst. Und Ironie kann eben in verschiedenen Formen daherkommen. Zum Beispiel eben als Über- oder Untertreibung, als rhetorische Frage oder eben auch als Sarkasmus. Und egal wie, in jedem Fall ist es so, dass das, was ich meine, von dem abweicht, was ich wörtlich sage. Und ich setze dann das voraus, dass mein Gegenüber versteht, dass es unwahr ist. Und weil das Ganze noch nicht kompliziert genug ist, ist es ja so, wenn wir zum Stilmittel Ironie zurückgreifen, dass wir mit dem Gesagten auch gleichzeitig beabsichtigen, dass unser Gegenüber die dahinterstehende Botschaft auch entschlüsseln kann und dann vielleicht ja ein Verhalten oder sein Verhalten ändert. So als Beispiel, wenn wir sagen, ja, tausendmal habe ich schon gesagt, wirf das Essen nicht auf den Boden. Ja, mach nur weiter so, es ist eh super, das alles aufzuwischen. Dann erwarten wir da eine Verhaltensänderung oder eben eine Aktion von ganz was anderem als dem, was wir gesagt haben. Weil gesagt haben wir, na wirf das auf, ja, mach weiter, weil es ist für mich so toll, dass ich das aufwisch. Und meinen tun wir eigentlich das Gegenteil. Und so in unserem Alltag verwenden wir das natürlich oft, um einfach Situationen aufzulockern. Wir können mit Ironie auch Streitigkeiten eben mit quasi Humor umgehen. Und mit einer ironischen Antwort können wir uns auch selbst wehren oder auch schützen. Und das Ganze funktioniert immer dann, wenn wir auch den Beziehungsaspekt vom Sender der Botschaft quasi in den Vordergrund der Aussage stellen und davon ausgehen können, dass der Empfänger das erkennt, ja, und auch dementsprechend anerkennt. Im besten Fall natürlich. Ich glaube, wir alle kennen Situationen, in denen es nicht so einwandfrei funktioniert. Und eben, selbst uns Erwachsenen fällt das Verstehen von Ironie und Sarkasmus manchmal schwer. Und es braucht da einiges dazu. Schauen wir uns das jetzt mal kurz an. Wir müssen als erstes einmal in der Lage sein, diese Abweichungen überhaupt zu erkennen. Wenn wir das jetzt auf das Kind ummünzen, das heißt, das Kind muss diesen Bedeutungswiderspruch zwischen dem, was gesagt wird und zwischen dem, was gemeint ist, auflösen können. Es muss merken, okay, es ist irgendwie ja das Gegenteil gerade das, was gemeint ist. Wenn zum Beispiel das, ja, wenn es draußen regnet und wir sagen, ach, so ein tolles Wetter heute wieder, dann merkt das Kind, okay, die Mama sagt tolles Wetter, draußen regnet es und schüttet es wie aus Eimern. Gut, glaub, da passt irgendwas nicht zusammen. Oder eben, wenn wir sagen, na, es ist eh so super, wenn du so laut schreist. Dann kann das Kind da nicht einmal irgendwas im Außen beobachten, sondern es muss aufgrund seiner Erfahrungen und unserem restlichen Verhalten schlussfolgern, was ist da jetzt wirklich gemeint. Das heißt, das Kind muss eben an den kontextbezogenen Informationen wie Mimik, Tonfall und auch eigene Kenntnisse über den korrekten Ablauf der angesprochenen Handlung hinzuziehen können. Und wenn das Kind das alles kann, dann reicht es noch nicht, weil es muss auch Überzeugungen erkennen. Das heißt, das Kind muss erkennen, dass wir da nicht lügen, sondern eben bewusst die Unwahrheit sagen. Damit das Kind das kann, muss es erkennen, dass uns die Wahrheit bewusst ist und dass wir auch wissen, dass das Kind die eigentliche Wahrheit kennt. Das nennt man übrigens Überzeugung zweiten Grades. Und in weiterer Folge muss das Kind dann auch begreifen, welche Absicht eigentlich hinter der Aussage steckt. Und es muss verstehen, dass bei ironischen Aussagen die Wahrheit zu sagen absichtlich verletzt wird, um zum Beispiel den Empfänger mit der Nachricht nicht voll vor den Kopf zu stoßen. Und das sind ganz, ganz viele Dinge, oder? Und jetzt stellen wir uns mal die Frage, ab wann können Kinder das? Und in früheren Studien ist man davon ausgegangen, sie können es so frühestens in der Grundschulzeit. So, ja, ganz, ganz früh, vielleicht mit 6, aber so richtig in der Lage sind sie mit 8 Jahren. Und es gibt da jetzt auch neuere Erkenntnisse. Und zwar ist man draufgekommen, dass Kinder das auch schon wesentlich früher verstehen können. So ungefähr mit 4 Jahren. Und das aber ist abhängig von den eigenen Erfahrungen und vor allem dem Beziehungsgrad. Weil unter vertrauten Personen, wie eben innerhalb einer Familie mit stabilen Beziehungen oder auch in einer liebevoll zugewandten außerfamiliären Betreuung, entschlüsseln Kinder Ironie schon lang vor dem 8. Geburtstag. Nur die Voraussetzung dazu ist eben eine positive soziale Interaktion mit den Bezugspersonen. Damit eben die Kinder da wirklich ja besser schlussfolgern können. Und dass wir eben bei Ironie, gerade eben vor allem in der Kommunikation mit Kindern aufpassen müssen, das möchte ich dir heute in meinem Warfuck-Moment der Episode noch näher bringen. Warfuck-Moment. Und für alle, die heute das erste Mal zuhören, in dieser Rubrik gibt's Mythen, alte Denkweisen, Dinge und Sachen, die ja uns passieren oder um uns herum passieren. Oder auch Anekdoten aus meinem Elternleben, wo in uns so ein Warfuck hochkommen kann. Und ja, mit diesen Geschichten möchte ich dich einfach zum Nachdenken und Reflektieren einladen. Wir haben am Wochenende eine Feier gehabt und da hat es dann für jedes Kind aus einem Körberl ein Eis gegeben. Und es ist nicht nur einmal passiert da, sondern öfter, dass ich eben mit diesem Körberl zu den Kindern gehe und dann irgendein Erwachsener von der Seite sagt, wie, da gibt's Eis? Na, aber du magst ja gar kein Eis, oder? Das magst du ja gar nicht. Und es war so spannend zu sehen, was bei den Kindern passiert. Sie sind total verunsichert worden. Es waren welche dabei, die haben sich dann gar nicht mehr richtig getraut, dass sie in das Körberl hingreifen. Die haben nochmal die Aufforderung gebraucht, na, es ist okay, du darfst dir ein Eis nehmen. Das ist wirklich für dich. Du darfst, wenn du magst. Und das ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass da im Kind was passiert. Auch wenn wir es nicht böse meinen und für uns das lustig ist, ist die Frage, braucht man diesen Humor? Nur wir meinen es nicht böse und trotzdem macht es was im Kind. Oder ja, einer meiner eigenen ganz persönlichen Glanzleistungen in dem Kontext. Auch ja, Ironie und Sarkasmus sind bei uns sehr oft verwendete Stilmittel in der Beziehung zwischen mir und meinem Mann. Und dann kommt es natürlich auch ab und zu vor. Also das im Kontext mit unseren Kindern verwenden. Und eben ist was, was schon länger her ist, ich habe es inzwischen gut in den Griff bekommen, auch ich darf weiter lernen, mich weiterentwickeln, war bei uns die Situation, wenn Groß M eben vor lauter Zorn den Kopf auf den Boden wirft, sodass wirklich ja die Stirn schon ganz blau ist. Dass dann eben von mir kommt so ein, ja, stimmt, mach das, noch fester, komm jetzt da so fest in den Boden haben, bis der Kopf kaputt ist. Ja, und in dem Moment habe ich gemerkt, was ich damit angerichtet habe. Er hat mich angeschaut, völlig verunsichert, Angst in den Augen, hat zu weinen, zu schreien angefangen und mehr, na, der Kopf soll nicht kaputt werden, und hat richtig Angst gekriegt. Und eben auch ich selbst weiß es, dass solche Dinge ganz schnell passieren. Und auch unbewusst und eben nicht aus purer, böswilliger Absicht passieren, nur sie passieren. Oft eben auch, weil wir das selbst so erlebt haben oder immer wieder sehen. Oder auch, so wie es bei mir war, weil ich in dem Moment einfach selbst überfordert bin. Weil ich nicht weiß, wie soll ich besser mit ihm umgehen. Oder besser gesagt, nicht wusste. Und ja, gerade wenn sie Erwachsene über Kinder lustig machen, Kinder hänseln, sie beschämen oder irgendwie auf für uns komisch scheinende, lustige Art und Weise erschrecken oder verängstigen, dann steckt oft eine verborgene, unzureichend entwickelte Emotionsregulation von der Bezugsperson dahinter. Und umso wichtiger ist es, dass wir da an uns selbst arbeiten und dass wir uns dessen bewusst werden, was dabei auch innerhalb unserer Eltern-Kind-Beziehung passieren kann. Weil, ja, wir haben häufig sarkastische Gespräche unter Erwachsenen. Und es ist ja okay, gerade eben, weil wir ja über Ironie und Sarkasmus auch heikle Situationen ja umschiffen wollen und entschärfen wollen. Nur in Gesprächen mit Kindern ist es einfach schwierig, weil sie solche sarkastischen, ironischen Kommentare einfach noch nicht einordnen können. Sie nehmen einfach das für wahr, was sie von uns hören. Und dann führt das logischerweise zu einer großen Verwirrung. Das Kind versteht nicht, was passiert da gerade und es läuft mit seinem eigenen Bedürfnis voll ins Leere. Da wird dann unser Kind nicht gesehen und gehört. Also es hat zumindest nicht das Empfinden, dass es gesehen und gehört wird. Und zusätzlich ist es auch noch so, dass wir ja eigentlich dann dieses Gespräch, was wir da mit unserem Kind führen, über den Kopf von unserem Kind hinweg führen. Wir sprechen zwar in seiner Anwesenheit mit ihm, aber es kann uns nicht folgen. Und unterm Strich gesehen ist es ein Bloßstellen und ein Auslachen des Kindes. Und der Erwachsene amüsiert sich auf Kosten des Kindes. Und das Ganze hat weitreichende Folgen. Wenn wir das immer wieder machen, dann führt es zu Verlust von der Beziehung. Das Kind wird anfangen, sich zurückzuziehen. Und das Kind verliert auch Interesse am Gespräch. Es ist so lustig, nämlich bei dem Eisbeispiel von vorhin. Der Stefan hat das Ganze auch mitbeobachtet. Und auch Groß M hat diesen Satz von einem anderen Erwachsenen gehört. Und er hat gesagt, er hat richtig gemerkt, wie er dann den Erwachsenen angeschaut hat, also wie Groß M den Erwachsenen angeschaut hat und so richtig sich gedacht hat, hä, was willst du? Ha, ich gehe einfach. Also das Kind verliert einfach auch das Interesse am Gespräch. Und in weiterer Folge, wenn wir immer wieder solche Dinge machen, dann ja, verliert das Kind dann das Vertrauen zum Erwachsenen. Weil das Kind kann sich dann nicht auf das verlassen, was es hört. Es kann nicht mehr einschätzen, ob das jetzt da wahr ist oder nicht. Und wenn die Kinder älter werden und Ironie auch schon verstehen, dann werden sie sich auch häufig darüber bewusst, dass es ja eigentlich schon verletzend ist und das Kind da jetzt davon gegenüber für blöd verkauft geworden ist. Und da dürfen wir uns die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das auch auf die geistige, emotionale Gesundheit unseres Kindes? Gerade dann auch noch, wenn es von einer Vertrauensperson gemacht wird. Und deshalb zum Mitnehmen für dich aus dieser Episode. Es ist so wichtig, dass wir unsere Kinder ernst nehmen, dass wir sie mit all ihren Gefühlen und Bedürfnissen wahrnehmen, dass wir auf ihre Signale entsprechend angemessen eingehen. Das führt zu Urvertrauen, zu tiefer Verbindung und zu einfach einer Verbindung in unserem Familienleben. Und emotionale Verfügbarkeit ist sehr vielschichtig. Und es ist einfach auch so ein bisschen ja, das Gespür, das wir als Eltern lernen dürfen. Emotional verfügbar zu sein ist wichtig, weil so sind wir in Verbindung mit unserem Kind. So bekommt auch unser Kind die notwendige Sicherheit fürs Leben, fürs Weltentdecken, fürs Erfahrungen sammeln. Und die Schwierigkeit dabei ist, die, dass uns einfach oft Wissen fehlt und dass wir uns darin selbst nicht ganz sicher sind. Dass wir keine fehlenden Vorbilder oder Inspiration dafür haben. Oder dass wir das auch häufig selbst anders erlebt haben. Und gerade wenn dein Kind häufig quengelt oder zu allem Nein sagt oder einfach so, ja, anstrengendes Verhalten zeigt, dann sind es oft Zeichen dafür, dass wir zu wenig emotional verfügbar sind. Und wenn du das auch für dich verändern willst, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dir auch ein Klarheitsgespräch bei mir zu buchen. Wir können da mal schauen, wo stehst du? Wo seid ihr gerade aktuell? Wo willst du hin? Und wie kannst du diese Lücke füllen? Und Link dazu eben in den Shownotes. Ja, und auch wenn sich das alles jetzt noch wahnsinnig viel anhört und dir so der Gedanke kommt, ja, das schaffe ich ja nie, dann mach einen Schritt nach dem anderen. Hol dir, wann immer du es brauchst, Unterstützung. Und erlaube es dir, ganz egal was kommt, dir ein Familienleben genau so, wie du es dir wünschst, aufzubauen. Ruh dich nicht auf dem, ja, das Elternsein ist halt schwer, geh dir allen gleich aus, sondern veränder, was für dich und das Leben deines Kindes, deiner Kinder. Und du wirst sehen, durch eine emotionale Verfügbarkeit von dir beeinflusst du euren Alltag so wesentlich und Leichtigkeit ist dadurch möglich. Für dich, für euch, für mich und für uns alle. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf Abonnieren und lass auch sehr gerne eine Bewertung in deiner Lieblings-Podcast-App da. Hol dir meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at und folg mir auf Facebook und Instagram unter bewusstfamilie Kerstin Kara. Ja, und dort kannst du auch voll gern den Post kommentieren mit der Frage zur Podcast-Episode 23. Bei welchem Spiel gelangen du und oder dein Kind so richtig in Flow und ihr vergesst Zeit und Raum? Alle Links und auch die Einladung für dein ganz persönliches Gleitgespräch zum Ermöglichen eben von deinem eigenen leichten Familienleben findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und dann wieder mit einem Interview mit einem wunderbaren Gast. In der Episode werde ich nämlich mit einem Papa sprechen, der in einem Waldkindergarten arbeitet und der auch Outdoor-Pädagoge ist und sich da vor allem ja aufs kreative und selbstwirksame Auseinandersetzen der Kinder mit der Natur spezialisiert hat. Ich freue mich riesig drauf und wir werden da bestimmt auch wieder ganz viele neue Einblicke und Perspektiven bekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit. Bis zur nächsten Folge, werft euch euer Superheldencap drüber und denkt dran, unser Alltag ist ihre Kindheit.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.